Plakat gegen einen, gegen eine Lebenssituation und so weiter. Und ich glaube, Jesus will uns da weiterlehren, weiterbringen. Jesus ist nicht gekommen, sein Wort, sein Gebot aufzulösen. Versteht mich nicht falsch, es geht nicht um Liberalität. Jesus ist gekommen, sein Wort zu erfüllen. Aber das bedeutet, dass alles das, was Jesus auszeichnete, seine Liebe, seine Menschenzugewandtheit und all diese Dinge, seine Vergebung, dass das damit hineinfließen muss. Und dass wir das nicht einfach nur plakatieren können. Ja, es ist merkwürdig. Obwohl wir heute wirklich der Überzeugung sind, dass wir gerade in puncto Beziehungen und der Form, wie wir Beziehungen leben können, viel freier sind als noch vor 20 oder 50 Jahren. Beziehungsweise viel weniger Reglementierungen erleben. Und es im Grunde genommen ja heißt, erlaubt ist, was gefällt, erleben wir beziehungsmäßig viel mehr Not und Unzufriedenheit als früher. Ich weiß nicht, in dem kleinen Gespräch am Anfang, was da bei euch rausgekommen ist, ob ihr vielleicht auch irgendwo so den Punkt hatte, die Beziehungen sind heute oft ganz schön schwierig. Ich habe mich gefragt, ob es wirklich hilfreich ist, Gottes Vorstellungen und Normen in Bezug auf Beziehungen, wo Jesus auch was ganz Deutliches zu sagen hat hier in seinem Wort, auf Beziehung, auf Partnerschaft, auf Ehe und so weiter, einfach so als unzeitgemäß abzutun beziehungsweise ganz abzuschaffen. Ob das Sinn macht? Ich finde, das hat es nicht besser gemacht. Aber vom Gesetzlichen her macht es auch nicht besser. Wir beschäftigen uns ja zurzeit intensiv mit der Bergpredigt. Ich habe mal so die Frage, ich hatte ja mal so die Herausforderung gegeben, die 10 Mal durchzulesen. Und, klappt das noch? Das ist nicht so einfach. Mach das, bleib da dran. In dieser Rede macht Jesus an vielen Punkten deutlich, dass der lebendige Glaube an ihm und das Reich Gottes völlig entgegengesetzt zu den langläufigen Meinungen und Vorstellungen steht. Gegen die Vorstellungen des Liberalismus und genauso gegen die Vorstellungen des frommen Traditionalismus. Jesus ist nicht gesetzlich, aber er setzt Gottes Gesetz und Werte in keinster Weise außer Kraft. Er macht zutiefst deutlich, was hinter diesen Anordnungen Gottes steht. Und da, wo wir sie wirklich beachten, machen Sie unser Leben reich und gesegnet. Jesus stellt klar, wie wir so leben können, dass unser Leben sich absetzt von Schuld und Versagen und uns in eine Dimension hineinnimmt, der realen Kraft Gottes und seinen Möglichkeiten wirklich so hineinversetzt. Viele und besonders auch die Frommen seiner Zeit fanden das zu extrem. Und fühlten sich angegriffen und hinterfragt und vor allem, sie mussten erkennen, ihr Gottesbild und ihre Vorstellungen vom Glauben, die stimmten oft nicht mit den Vorstellungen Jesu und seines Vaters überein. Und Jesus nahm bekannte Gebote Gottes und erklärte seinen Zuhörern, wie sie wirklich gemeint sind. Zum Beispiel haben wir letzte Woche das Gebot, du sollst nicht töten, aus Jesu Sicht wirklich betrachtet. Und Jesus sieht tiefer, sieht, was unseren inneren Menschen verletzt, oft auch tötet. Reden und denken wir so übereinander, wie es unserem Stand als Kinder Gottes entspricht? Jesus erweitert und verschärft die Gebote und macht dadurch deutlich, worum es Gott eigentlich geht. Und ich lese uns den heutigen Predigttext aus Matthäus 5, die Verse 27 bis 32. Und das ist ein Hammertext, der ist überschrieben vom Ehebrechen. Ihr habt gehört, dass gesagt ist, du sollst nicht Ehe brechen. Ich aber sage euch, wer eine Frau ansieht, sie zu begehren, der hat schon mit ihr die Ehe gebrochen in seinem Herzen. Wenn dich aber dein rechtes Auge zum Abfall verführt, so reiß es aus und wirf's von dir. Es ist besser für dich, dass eins deiner Glieder verderbe und nicht der ganze Leib in die Hölle geworfen werde. Wenn dich deine rechte Hand zum Abfall verführt, so hau sie ab und wirf sie von dir. Es ist besser für dich, dass eins deiner Glieder verderbe und nicht der ganze Leib in die Hölle fahre. Es ist auch gesagt, wer sich von seiner Frau scheidet, der solle ihr einen Scheidebrief geben. Ich aber sage euch, wer sich von seiner Frau scheidet, es sei denn wegen Ehebruchs, der macht, dass sie die Ehe bricht. Und wer eine Geschiedene heiratet, der bricht die Ehe. Liebe Geschwister, ich bin ehrlich. Ich habe ganz lange mit mir gerungen, diesen Text wirklich zu predigen. So viel Not, so viel Verletzendes und Verurteilendes ist im Namen dieses Textes schon über Menschen ausgeschüttet worden. Und dazu kommt, ja, ein Drittel meiner Zuhörer heute, die sind gar nicht angesprochen, die haben da gar nichts mit zu tun, die sind ledig oder wie auch immer. Aber ich habe mich entschieden, die Bergpredigt einmal komplett zu predigen. Und ich glaube, mir steht es nicht zu unterscheiden, was ich nehmen soll und was ich weglasse. Muss ich mich nicht jedem Text stellen, ob ich das nun gerade will oder nicht, ob mich das jetzt stark betrifft oder weniger? Ich möchte uns die lückenlose Fortsetzung der Bergpredigt heute zumuten. Einfach deswegen, weil Jesus es seinen Zeitgenossen auch zugemutet hat, obwohl es sicherlich für so manchen eine echte Herausforderung war. Jesus als lediger Mann spricht hier also über Eheprobleme, Ehescheidung, Ehebruch und noch mehr über Beziehungen, wie Gott sie sich vorstellt. Und am Beispiel Ehe, vor allem an gescheiterter Ehe, möchte er darstellen, dass hinter solchen kaputten Beziehungen unendlich viele Tränen, zerplatzte Träume, Enttäuschungen, Dramen, Tragödien stecken, die aber in vielen Punkten lösbar wären, wenn die Menschen verstehen würden, dass Gott Hilfe anbietet. Nicht Gesetze als Verbote, sondern Anweisungen und Hilfen, wie wir letztlich Beziehungen bewahren können und sie nicht in einer Tragödie enden müssen. Leider unterscheiden sich christliche Gemeinden auch nicht in der Statistik von Ehescheidungen und so weiter. Also, glaube ich, ist es hier für uns alle ein ganz, ganz wesentlicher Punkt, wie wir das hier verstehen können. Und eins habe ich in den vielen Jahren meiner Seelsorgetätigkeit gelernt. Wenn Beziehungen zerbrechen, und nicht nur Ehebeziehungen, dann zerbricht auch etwas in uns. Und wir leiden. Oft viel stärker, als wir uns das so vorgestellt hatten. Gott kennt uns. Er hat uns geschaffen. Er weiß, wie wir ticken und er weiß, wie wir leiden. Und er gibt uns Hilfe, damit wir dieses Leid nicht durchleben müssen. Jesus ist nicht bereit, einfach nur zuzuschauen. Da geht alles vor die Hunde, sondern er möchte eingreifen. Du sollst nicht Ehe brechen. Ganz plakativ. Du sollst in einer Beziehung den anderen nicht betrügen. Das heißt, wenn du eine Beziehung eingehst, und das sage ich nicht nur zu den Verheirateten, dann sollst du 100% dazu stehen. Treue und Loyalität, die schaffen letztendlich einen sicheren Raum, in dem wir leben und uns entwickeln können. Und das gilt nicht nur für uns selbst, sondern auch für unser Umfeld, für unsere Kinder, für unsere Familien, für unsere Arbeitsstellen und, und. Dazu kommt, dass Gott selbst unsere Ehen und Beziehungen eine noch ganz viel tiefere Bedeutung zuspricht, als wir das so gemeinhin glauben. Denn wie wir unsere Beziehungen leben, soll verdeutlichen, wie sehr Jesus selbst seine Gemeinde, wie sehr Gott die Menschen liebt. Nicht umsonst heißt es in der Heiligen Schrift, dass man an uns sehen kann, wie großartig Gott ist. Und das hat ganz viel damit zu tun, wie wir Beziehungen leben und gestalten. Daran können andere Menschen sehen, wie großartig Gott ist. Kann ein Mensch das an deiner Beziehung sehen? Das gibt dem Ganzen eine noch viel, viel größere Dimension als nur du darfst oder du darfst nicht oder dies oder das. Das ist ein sehr, sehr hoher Anspruch, den Jesus hier stellt. Vielleicht ist er auch ein bisschen theoretisch, aber in Vers 28 wird es dann ziemlich praktisch. Jeder, sagt er zu seinen Zuhörern, der eine Frau ansieht und sie begehrt, hat in seinem Herzen schon Ehebruch mit ihr begangen. Jesus spricht von Motivation. Wenn ich mit einem Menschen eine engere Beziehung eingehe, dann bekommt das häufig auch eine sexuelle Dimension, weil Menschen sich sexuell anziehen. Und genau darauf richtet Jesus jetzt den Blick. Und diese Beziehung, die braucht umso mehr einen geschützten Raum, einen geschützten Rahmen, weil hier in diesem sexuellen Bereich auch noch viel, viel tiefere Verletzungen passieren. Jesus verurteilt nicht. Sie schleppen eine Ehebrecherin zu Jesus und sagen, hier, die haben wir erwischt. Die hat dein Gebot nicht gehalten. Die ist jetzt fällig. Dumm, dass sie erwischt wurde. Jesus reagiert da gar nicht drauf. Er verurteilt sie nicht. Er sagt ihr, das ist nicht richtig. Und er sagt ihr auch, mach das nicht weiter so. Aber er verurteilt sie nicht. Jesus lehrt uns etwas ganz, ganz Wichtiges, das unsere Beziehungen schützt. Ehebruch passiert oder Beziehungsbruch passiert nicht nur da, wo du handfest deinen Partner betrügst, sondern schon da, wo du gedanklich ihn hintergehst. So wie das Tötungsverbot ärgerliche Gedanken und beleidigende Worte einschließt, so bezieht sich das Ehebruchsverbot auch auf die gierigen Blicke und die Gedanken, die dem Partner hintergehen. Ihr wisst, was gemeint ist. Die Männer wissen es auch. Die Blicke auf den Computer. So wie wir mit Worten töten können, so können wir auch mit unseren Herzen oder Köpfen Ehebruch begehen. Und jeder Zerbruch einer Beziehung, der fängt hier an, in unseren Gedanken. Wer eine Frau ansieht, um sie zu begehren, sagt Jesus, der hat schon die Ehe gebrochen. Der hat schon die Ehe zerbrochen. Schandtaten geschehen dort, wo vorher schändliche Fantasien wuchern konnten. Und die werden dort entfesselt, wo die Augen bereits Grenzen überschritten haben. Und deshalb macht Jesus eindeutig klar, wenn dich dein rechtes Auge zum Abfall verführt, so reiß es aus und wirf es von dir. Und wenn deine rechte Hand dich zum Abfall verführt, hack sie ab. Und ihr Lieben, hier geht es nicht nur um sexuelle Dinge. Hier geht es um alles, was uns von Gott wegreißen will und uns, wie auch immer, in die Rebellion gegen Gott oder gegen andere Menschen und seinen Willen führt. Trenn dich davon. Mach da einen Cut. Das sagt Jesus. Er sagt nicht wörtlich, dass du dir die Hand abhauen sollst, sondern du sollst dich trennen. Du sollst das sehr konsequent tun. Zu deinem eigenen Segen. Viele von uns, die spielen mit dem Feuer. Die wissen genau, das ist nicht in Ordnung. Machen es trotzdem, weil es sieht ja keiner. Und sie wundern sich, wenn sie sich bei solchen Spielchen heftig verbrennen. Wir denken, wir haben die Dinge, die sich gegen Gott stellen, immer unter Kontrolle. Aber die Dinge kontrollieren uns. Und wie gesagt, ich rede allgemein. Ich meine nicht nur in Ehebeziehungen. Die Dinge kontrollieren uns oft, wenn wir sie zulassen. Jesus sagt, nein, lass das nicht zu. Sei hier konsequent. Reiß die Dinge, die dich von Gott und seinem Willen wegbringen, konsequent aus. Das, was du weißt, tu es nicht. Dulde es nicht in deinem Leben, sonst wird es dich beherrschen. Nicht du es dich. Und im Bereich des Sexuellen umso mehr. So viele Menschen sind gerade, was sexuelle Dinge betrifft, wirklich gebunden. Sie denken, sie haben die Kontrolle, aber es ist eine Lüge. Denn es kontrolliert dich. Nur als Beispiel, Pornografiesucht ist eines der am schwersten zu therapierenden Dinge in der Psychologie überhaupt. Jede, auch noch so belanglose und kurzfristige sexuelle Befriedigung setzt Hormone frei, die uns genauso süchtig machen wie eine Droge. Und das Perverse ist, dieses gleiche Hormon ist dafür zuständig, dass wir uns gebunden fühlen, dass wir uns sicher fühlen. süchtig nach Bildern, die nicht mehr verschwinden aus dem Kopf und die die Intimität mit dem Partner überlagern und schädigen, dauerhaft schädigen. Und es hilft letztlich nur ein Schnitt, ein radikaler Schnitt. Auch wenn das gegen alles spricht, was uns so geraten wird. Du kannst machen, was du willst, lass dich nicht einschränken, Gebote sind schlecht und nicht mehr zeitgemäß, lebe deine Bedürfnisse und Begierden, solange du niemanden damit verletzt, ist doch alles gut. Wir kennen diese ganzen Sprüche. Und selbst wenn das alles stimmen würde, was macht es mit dir? Ich rede jetzt aus der Sicht von Männern. Du fühlst dich schmutzig. Du weißt genau, dass es nicht passt. Du fühlst dich von deinem Gewissen verurteilt, nicht mehr liebenswert und unfähig. Das ist meistens die Nebenwirkung, die wird aber unterschlagen. Schau nicht hin, fordert uns Jesus auf. Tu's nicht. Und ich spreche wieder zu uns allen. Mach nicht die Dinge, die dich wegbringen, die Beziehungen angreifen, die Beziehungen zerstören. Hör auf damit. Trenn dich davon. Letztlich bewahrst du dich und deine Beziehungen zu anderen. Es ist besser, manchen Erfahrungen mit Hilfe Jesu aus dem Weg zu gehen, um in das Leben einzugehen, von dem Jesus Christus sagt, dass es das wirkliche Leben ist. Nämlich ein Leben ohne diese Scham. Ein Leben ohne die Angst, irgendwie aufzufliegen. Ohne verletzt zu werden. Ohne Schaden an dem inneren Menschen zu nehmen. Ein Leben, das sich in den Spiegel schauen lässt und dich erkennen lässt, dieser Mensch, den ich da sehe, der ist mit Gott im Reinen. Der ist geliebt, der ist angenommen, der kann kommen. Der ist wunderbar gemacht, der ist in Gottes Arm geborgen. So möchte ich in meinen Spiegel gucken können. Das verheißt uns Jesus eigentlich. Dafür schreibt er solche Sachen, damit genau das passiert. Nicht, damit wir einen Grund haben, irgendeinem vorzusagen, hey, du hast es nicht auf der Reihe, du bist schuldig. Besser in dieser Welt ein wenig kulturell amputiert zu sein, als in der nächsten endgültig zerstört. Die Frommen bei Jesus kriegten solche Augen. Wie bitte? Was sagt er uns da? Der kann doch nicht uns meinen. Wir halten doch offensichtlich Gottes Gebot. Jedenfalls kann er uns nichts nachweisen. Kein Ehebruch, kein Mord. Und Jesus sagt dennoch, ihr seid nicht gerecht. Wie kommt der denn dazu? Das war die Situation in der Bergpredigt. Das war die Reaktion seiner Zuhörer. Jedenfalls ein Teil seiner Zuhörer. Ja, wie kommt denn Jesus dazu, sowas zu sagen? Weil er uns kennt. Weil er uns kennt wie niemand anderes. Und weil Jesus Augen und Ohren hat. Jesus kannte doch die Diskussionen seiner Zeit, wo man doch nicht so eng sein konnte, wo man doch moderner sein musste. Es war damals auch nicht viel anders als heute. Gerade bei den Rabbinern oder unter den Rabbinern, also den Gelehrten, gab es tatsächlich ein liberales und ein sehr strenges Lager. Das kommt mir irgendwie bekannt vor. Und es ging über die Frage von Ehescheidung, also dem hier zitierten Gebot. Der Rabbi Shammai nahm den rigorosen Standpunkt ein, dass der einzige Grund für eine Scheidung nur in schwerwiegenden Ehevergehen liegen könne, in etwas Schändlichem. Und wenn man dabei erwischt wird, dann wird man bestraft und die Ehe ist geschieden. Punkt aus. Rabbi Hillel sah Scheidung dagegen sehr locker. Und das war wohl auch die allgemeine Haltung der Leute damals. Er legte das Schändliche so aus, dass jeder triviale Grund ja schon ausreichte zur Unzufriedenheit, da war dann schon etwas Schändliches und zur Scheidung auch berechtigte. Weil man eine andere Frau schöner fand, weil sie nicht gut kochen konnte, weil man das Interesse verlor, all das reichte, um sich scheiden zu lassen. Aber zum Glück hat man ja nicht die Ehe gebrochen. Jedenfalls ist man nicht erwischt worden. Man gab ja einen Scheidebrief und das Gesetz, dem war Genüge getan. Und die meisten Pharisäer schienen mit der Laxheit von Rabbi Hillel sympathisiert zu haben. Und jetzt wollen sie von Jesus wissen, in dieser Situation, auf welcher Seite stehst du eigentlich, Jesus? Schamai oder Hill? So ist Jesu Antwort zu verstehen. Er sagt nichts da. Es geht um etwas ganz, ganz anderes. Weder noch. Den Pharisäern ging es um legitime Scheidungsgründe, um Hintertürchen. Jesus geht es um die Bewahrung von Beziehungen. Die Pharisäer wollten wissen, aus welchem Grund darf man sich denn scheiden lassen? Was ist denn okay? Gibt es nur einen Grund? Das denken viele. Oder noch mehrere? Oder beliebig viele? Genau wie heute. Jesus aber erklärt, wie Gott sich Ehe und Beziehung vorstellt. Nämlich als göttliche Einrichtung, exklusiv zwischen Mann und Frau. Ich weiß, dass das heute oft anders gesehen wird, aber ich beziehe mich einfach nur auf das geschriebene Wort. Auf Dauerhaftigkeit angelegt und als Rahmen für erfüllende Sexualität. Und was Gott zusammengefügt hat, das soll der Mensch nicht scheiden. Und die Pharisäer, die reagieren darauf mit der Frage, aber warum hat denn Mose geboten, ihr einen Scheidebrief zu geben und sich von ihr zu scheiden, wenn etwas Schändliches zu finden ist? Also musst du nur suchen, dann findest du was. Sie verdrehen eigentlich das Gesetz, indem sie den Schwerpunkt auf den Scheidebrief legen. Also ist das, was wir tun, ja legitim, auch wenn wir was kaputt machen damit. Wir brechen nicht die Ehe schließlich. Wir befolgen ja nur die Praxis des von Mose angebotenen Scheidebriefes. Wir befolgen ja das Gesetz, das ihnen aber nicht legitime Scheidungsgründe liefert, sondern auffordert, Frauen wie Männer nicht Schändliches und Beziehung Zerstörendes zu tun. Das sagt Jesus. Und Jesus antwortet darauf hart und in seiner Bedeutung in etwa so. Ihr habt gehört, dass die jüdischen Lehrer sich auf Mose berufen, um eine Praxis zu rechtfertigen, die es Ehemännern erlaubt, sich nach Belieben von ihren Frauen scheiden zu lassen. Einfach durch eine ordnungsgemäße Bestätigungsurkunde. Das ist Heuchelei, sagt er. Ich sage euch, so fährt Jesus fort, dass solch ein unverantwortliches Verhalten auf der Seite des Ehemanns ihn, seine Frau und ihren nächsten Partner in eine ehebrecherische Verbindung führt. Die Gründe, die ihr hier anbringt, um euch scheiden zu lassen, die sind nicht legitim und machen euch schuldig. Den einzigen Grund, den Jesus hier als legitim anerkennt, ohne das siebte Gebot zu brechen, ist wirklich der praktizierte Ehebruch. Und alles andere ist eigentlich vor Gott nicht in Ordnung. Und ihr steht keineswegs gerecht vor Gott da. Und Mose spricht auch nur vom Scheidebrief, weil ihr in euren Herzen hart und falsch seid. Der Scheidebrief ist ein Ausweg. Nur ein Ausweg. Damit letztlich der Partner nicht völlig rechtlos dasteht. Und jetzt kommt etwas, was wir oft vergessen. Wir vergessen, dass dieser Text, dieser ganze Zusammenhang in einen Kontext gestellt ist. In den Kontext der Bergpredigt und der ganzen Bibel. Da steht das Evangelium der Versöhnung im Mittelpunkt. Und das will Jesus. Er will nicht irgendeinen Grund haben, den ich dir vor die Nase knalle und sage, du bist falsch. Sondern er sagt, er will, dass wir anfangen, darüber nachzudenken, wie wir Beziehungen so leben können, dass es erst gar nicht so weit kommt. Ist es nicht von enormer Bedeutung, dass sogar schon im Alten Testament von einem Propheten gesagt wird, dass der göttliche Liebhaber willens war, sogar sein ehebrecherisches Weib Israel, also das ist natürlich eine verklausulierte Sprache, also wo eigentlich sein eigenes Volk, Gottes Volk, im Ehebruch in Anführungszeichen lebte, dass Gott da immer wieder barmherzig war und sie wieder für sich zu gewinnen suchte? Das Bewahren und Stärken von Beziehungen, nicht nur von Ehebeziehungen, hat bei Gott immer oberste Priorität, nicht die Frage der Schuld. Jesus ist dafür gestorben, damit echte, tiefe Versöhnung möglich ist. Und sie ist bei ihm möglich. Aber wenn du auslotest, was du machen kannst und was nicht, wirst du da nie hinkommen. Er ist auch dafür gestorben, dass es Heilung und Vergebung gibt. Für die Verletzungen, die wir durch zerbrochene Beziehungen davongetragen haben und die Schuld, die wir aneinander oft leben. Dafür ist er gestorben. Da möchte er eingreifen. Das müssen Menschen in Beziehungsproblemen hören. Genau das. Es gibt Hilfe. Ich weiß nicht, wie deine Ehe ist. Ich weiß nicht, wie deine Beziehungen sind. Vielleicht bist du auf dem Punkt, ja, ich breche das Gesetz nicht. Und trotzdem kannst du eine katastrophale Beziehung haben. Und Jesus sagt, das will ich nicht. Ich will dir helfen. Ich will dir helfen, da rauszufinden. Ich will dir helfen, dass dein Leben gelingt, dass deine Beziehungen gelingen. Das müssen die Menschen hören, nicht das Gesetz. Wer sich aber vorrangig mit Scheidungsgründen beschäftigt, macht sich des gleichen Pharisäismus schuldig, den Jesus verdammt hat. Es war, glaube ich, in der Vergangenheit oft in unseren Gemeinden Usus, wegen sogenannter Unzucht Menschen auszuschließen. Aber böses Reden oder Geiz oder also solche Sachen, so verschiedene andere Sünden, die wurden nie erwähnt. Jesus ist da sehr knallhart und sagt, das passt nicht. Was ist letztlich Jesu Ziel mit diesen Worten in der Bergpredigt? Schutz. Schutz von Beziehungen, Schutz von Menschen, weil er weiß, wie wir ticken. Schutz und Bewahrung vor Verletzungen, Schutz und Bewahrung vor zerstörenden Einflüssen in unserem Leben. Nicht, du darfst es nicht. Und er sagt, geh einen anderen Weg, der besser ist für dich. Jesus möchte Ehen schützen. Jesus möchte Beziehungen schützen. Jesus möchte Sexualität schützen. Und dabei geht es immer um Verantwortung. Es geht um Verbindlichkeit. Und nicht, ich nehme mir, was mir gerade gefällt. Nur in dem Raum, in dem ich Verantwortung übernehme, vor Menschen und vor Gott, wo ich diese Verbindlichkeit eingehe, nur da können sich Beziehungen unter Gottes Schutz so entfalten, dass sie dem entsprechen, was Gott für uns bereithält. Es ist was dran an den Geboten, die Gott uns gibt. Die funktionieren. Sie funktionieren nur nicht so, dass wir uns die gegenseitig vorhalten und unser Versagen damit irgendwie begründen. Außerhalb dieses göttlichen Rahmens wird es nicht funktionieren. Und die Erfahrungen zeigen leider, dass dann Beziehungen ein unendliches Leidpotenzial in sich tragen. Denn je tiefer sich Menschen miteinander verbinden, vor allen Dingen auch durch gelebte Sexualität, desto mehr können sie sich auch verletzen oder zerstören. Letztlich wird es uns und unserem Umfeld immer zum Nachteil werden, wenn wir hier Gottes Gebote als Leitplanken ablehnen und mit der Sünde in welcher Weise auch immer Kompromisse eingehen. Fange an, Gottes Richtlinien wirklich zu verstehen, als Hilfe, damit dein Leben gelingt und mit göttlichem Segen erfüllt wird. Ich möchte schließen mit einem ganz persönlichen Wort. Ich bin so sehr in meiner Ehe gesegnet. Das muss ich jetzt mal so sagen. Nicht, weil ich so eine super tolle Frau geheiratet habe oder die so einen super tollen Mann wie mich geheiratet hat. Nicht, weil alles so toll war in unserem Leben. Wir haben ganz viele Fehler gemacht, ganz viele falsche Entscheidungen getroffen. Es liegt daran, weil Karin und ich gelernt haben und immer noch lernen und immer weiter daran lernen, dass das, was Gott zusagt, auch die Dinge, die wir manchmal noch nicht verstehen, auch wo wir manchmal sagen, das klingt unzeitgemäß, das ist doch nicht mehr lebbar, das ist doch irgendwie komisch, das geht doch nicht. Dass wir eigentlich immer da, wo wir es gelernt haben, Gottes Reden zu akzeptieren und es zu integrieren in unserem Leben. Ob ich es richtig verstanden habe oder nicht. Es einfach zu glauben, dass da unsere Beziehung immer gesegnet war, immer. Wir nie erlebt haben, dass unsere Ehe irgendwie in Gefahr war oder dass wir gespürt haben, dass es ist irgendwie ein Nachteil, das so zu machen. Wir haben nichts verpasst, wir haben nichts versäumt, wir waren gesegnet. Zum Beispiel war ein ganz wesentlicher Punkt, dass wir daran arbeiten oder immer wieder daran arbeiten, wie wir voneinander denken. Kennt ihr das? Oh, nicht schon wieder, nicht die schon wieder, nicht der schon wieder. Wir haben angefangen, das nicht mehr zuzulassen. Das kann man als Gesetz sehen, du darfst nicht böse reden. Und wenn du dann doch über mich böse gedacht hast, dann hänge ich dir das jetzt vor, damit du dich richtig scheiße fühlst. Das ist damit nicht gemeint, sondern wirklich für mich selber. Ich höre auf, ich gestehe mir das nicht mehr zu. Weil was passiert denn, wenn ich so über meine Frau denke? Ich achte sie nicht mehr. Die wird mir einerlei. Zu arbeiten, wie wir voneinander denken. Und das macht uns glücklicher. Und das ist eine Leitplanke, die Gott gesetzt hat. Die kann unheimlich gesetzlich sein, ist sie aber nicht. Auch in Gedanken kein Ehebruch. Ich erlaube mir das nicht zu denken, mit der wäre es besser. Auch wenn es gerade richtig dick einhergeht. Auch wenn vielleicht gerade nicht alles Sonnenschein ist. Mit dem anderen ist es auch nicht besser. Keine Lüge zuzulassen, die liebt mich ja sowieso nicht. Das wird eh nie anders. Damit will ich meine Ehe nicht mehr belasten. Die Gedanken kommen, aber ich lasse sie nicht mehr zu. Ich gehe denen nicht mehr nach. Und das führt uns in ein Miteinander der Freiheit und in eine Tiefe der Intimität, die du anders einfach nicht bekommst. Egal, was dir die aufgeklärte moderne Welt sagt. Amen. Lass uns noch ein Lied singen und danach möchte ich noch mit uns beten. Jesus, zu dir kann ich so kommen, wie ich bin.
Kommen da, ich muss dir nicht erst beweisen, dass ich besser werden kann. Was mich besser macht vor dir, das hast du längst am Kreuz getan. Und weil du mein Zögern siehst, steckst du mir deine Hände hin und ich kann so zu dir kommen, wie ich bin. Jesus, bei dir darf ich mich geben, wie ich bin. Ich muss nicht mehr als ehrlich sein vor dir. Ich muss dich vor dir verbergen, der mich schon so lange kennt. Was mich deshalb an mir fliegt und das, was ich von dir noch trenne. Und so leg ich Licht und Schatten meines Lebens vor dich hin, in das Spiel der